HR Info Politik. Normal war gestern. Ideen für ein Leben mit Corona.
Die Stundenpläne hessischer Schüler und Schülerinnen sehen zurzeit aus wie ein Flickenteppich. Hier mal ein paar Stunden in der Schule, da eine Videokonferenz und natürlich noch die Abgabetermine für die Aufgaben, die die Lehrer und Lehrerinnen per E-Mail oder über Online-Plattformen gestellt haben. Normaler Unterricht, sowas gibt es kaum noch.
Normal war gestern. Ideen für ein Leben mit Corona heißt unsere Sendereihe. Und heute geht es um die Schulen, beziehungsweise geht es mehr um die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer und auch um die Eltern. Eltern wie wir. Ich bin Petra Boberg.
Und ich bin Juliane Ort. Und das ist Stefan Blüm, Vater von 2 Kindern.
Meine Frau und ich, wir sind voll berufstätig und müssen zu den Tätigkeiten im Homeoffice dann parallel auch das Homeschooling übernehmen. Das hat sehr, sehr schlecht funktioniert. Wir haben uns jetzt in den letzten Wochen beholfen, indem wir noch mit weiteren Familien einen Lehrer engagiert haben, also Privatunterricht dann in den jeweiligen Esszimmern geben lassen, um zumindest so eine Minimalstbildung dann bei den Kindern zu erzielen.
Kinder zu Hause zu unterrichten ist per Gesetz in Deutschland verboten. Eigentlich. Doch durch die Corona-Pandemie hat sich vieles verändert. Mitte März wurden in ganz Deutschland die Schulen geschlossen. Seither sind Eltern in die Rolle von Ersatzlehrern geschlüpft. Etwas, was vor Corona undenkbar gewesen wäre. Schüler, Eltern und auch Lehrer haben gestöhnt, experimentiert und eine riesige Debatte angestoßen.
Wir beide sind auch Mütter und wir erleben gerade bei unseren Kindern, wie unterschiedlich hessische Schulen mit den Herausforderungen umgehen, die Corona-Pandemie mit sich bringt. Und wir erleben die Debatten, die überall toben, über digitalen Unterricht, Datenschutzprobleme, fehlende Infrastruktur oder Videotools. Diese Debatten interessieren uns als Eltern, aber vor allem auch als Journalistinnen. Wir haben uns gefragt, wie gut Schulen in Hessen darauf vorbereitet sind, auch in Zeiten einer Pandemie unterrichten zu können. Ob sie Konzepte dafür haben oder dabei sind, welche zu entwickeln. Und wir wollten wissen, welche Vorstellungen es in der Landespolitik dazu gibt und welche Erkenntnisse unter Wissenschaftlern und Forschern. Wie kann Schule, wie kann Lernen funktionieren in Zeiten, in denen Unterricht in der Schule nur bedingt möglich ist?
Und bei dieser Frage ist man ziemlich schnell bei dem Thema digitales Lernen. Denn ein Teil des Unterrichts kann zurzeit nur über digitale Wege umgesetzt werden, sei es über Lernplattformen, Videokonferenzen oder anderes. Zwar sind die Schulen bei uns in Hessen wieder geöffnet und die Grundschulen sollen sogar noch vor den Ferien wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können, aber von Alltag kann an den Schulen noch längst keine Rede sein. Die meisten Schülerinnen und Schüler gehen tageweise in die Schulen. Die Klassen sind geteilt, um das Infektionsrisiko zu senken. Und es werden maximal 15 Schülerinnen und Schüler zusammen unterrichtet. Jede Schule entscheidet individuell, wie oft die Schüler und Schülerinnen pro Woche Unterricht haben und auf welchen meist digitalen Wegen ansonsten gelernt und gelehrt wird.
Für das Homeschooling gibt es in Hessen ja die von der Landesregierung betriebene Lernplattform Moodle. Dort können zwar Aufgaben oder Dokumente ausgetauscht und auch Arbeitsgruppen gebildet werden, Videokonferenzen sind allerdings nicht möglich. Da kommen dann alle möglichen Apps und Anbieter ins Spiel, die auf dem freien Markt erhältlich sind. Wir haben Schülerinnen und Schüler gefragt, wie es ist, unter diesen Umständen zu lernen.
Also ich gehe 2-mal die Woche in die Schule und das immer 3 Stunden lang, aber einmal im Monat immer noch 1 Stunde länger und diese Stunde haben wir dann für Sport, damit wir uns ein bisschen bewegen. Die andere Zeit ist es immer so, dass wir zu Hause über Moodle im Internet halt die Sachen für die Schule machen. Das heißt, da werden wirklich alle Schulsachen von unseren Lehrern hochgeladen. Die erklären das auch immer in Videos, da können wir auch Tests online machen und ja, genau.
Die Schule ist nicht mehr so anstrengend. Aber das Blöde ist halt, dass wir keine Pausen jetzt mehr haben. Also jetzt haben wir keine Pausen mehr. Aber sonst haben wir mehr Freizeit und nachmittags, kommen früher nach Hause oder haben später Schule, können ein bisschen länger ausschlafen.
Jede 2. Woche gehe ich in die Schule. Da kriege ich dann immer sozusagen Hausaufgaben, aber halt viel mehr als sonst. Der andere Teil der Klasse kriegt das dann halt in der Woche, wo ich dann wieder Schule habe, als Hausaufgabe.
Wir sind nur ganz selten in der Schule und wir bekommen Aufgaben nach Hause. Keine Ahnung, ich finde es echt doof, weil man selbst das einschätzen muss, wann man was macht.
Also ich gehe einmal die Woche 4 Stunden in die Schule und den Rest habe ich dann halt zu Hause Schule. Ich bekomme die Aufgaben dann per E-Mail und dann muss man die zu Hause ausdrucken oder man kriegt die halt in der Schule mit.
Also sehr unterschiedliche Modelle und das vermissen ja auch Experten, dass es keine klare Strategie für digitales Lernen gibt, für eine schulische Infrastruktur und Lernplattform, die dem Datenschutz entsprechen. Aber dazu später mehr. Jetzt stehen wir kurz vor den Sommerferien und alle fragen sich, wie geht es denn nach den Ferien weiter? Wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, wie sie gerne weitermachen würden.
Padlet, da stehen ja alle Arbeitsaufträge drin, das finde ich cool. Ich finde auch cool, das mit den Zoom-Treffen, damit man doch alle sieht. Zum Beispiel montags haben wir keine Schule und statt den Morgenkreis in der Klasse zu machen, machen wir halt den per Zoom um 11. Das ist halt nicht so toll, wie wenn wir jetzt live alle dabei wären.
Ich finde es eigentlich super praktisch, weil wir ja in der Schule diese Fragen stellen können an die Lehrer. Und diese eigentliche Arbeit, die wirklich Zeit kostet und so, die machen wir dann halt zu Hause. Und ich finde das tatsächlich sehr praktisch, weil man in der Schule ja auch so immer so ein bisschen gehetzt ist. Weil du hast 45 Minuten Zeit und dann ist schon fertig. Und zu Hause kannst du dir dann mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und auch ein bisschen Pausen zwischendrin machen. Du musst halt darauf achten, dass man das dann halt auch macht.
Ja, also es macht mehr Spaß. Wir machen jetzt auch nicht so richtig Ernstunterricht, sondern es ist viel entspannter. Und es ist auch nicht so schwierig und nicht so knallhart wie sonst immer. Deswegen macht es halt auch einfach mehr Spaß.
Also ich würde lieber wieder ganz normal Schule haben. Mit der ganzen Klasse zusammen würde ich gerne wieder Unterricht haben. Ich habe das Gefühl, dass es dann besser läuft. Ich kann mir das nicht gut selber beibringen, sondern ich brauche jemanden, der mir das erklärt.
Cool fände ich, wenn es noch so bleibt, weil dann ist nicht mehr so stressig wie sonst immer. Aber cool ist auch, wenn wir wieder normal machen, weil ich nur immer die Hälfte der Klassenkameraden sehe.
Manche haben sich schon sehr an ihr aktuelles Modell gewöhnt, also eine Mischung aus Präsenzunterricht und Aufgaben zu Hause. Andere wollen aber einfach nur zurück zur alten Normalität. Aber wie sieht es denn jetzt aktuell an den Schulen aus?
Zahlen und Fakten.
Die rund 515.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen werden aktuell nur eingeschränkt in der Schule unterrichtet. Ein anderer Teil des Unterrichts läuft über Videokonferenzen und Aufgaben, die zu Hause bearbeitet werden müssen. Wie hoch der jeweilige Anteil von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause ist, entscheidet jede Schule für sich. Die hessischen Grundschulen dürfen ab 22. Juni wieder komplett öffnen. Der Unterricht findet in konstanten Lerngruppen statt, geteilte Klassen und Mindestabstand entfallen. Hessen will, wie die anderen Bundesländer auch, nach den Sommerferien zum Normalbetrieb in allen Schulen zurückkehren. Ein Konzept dafür liegt aber noch nicht vor.
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie groß die Defizite im digitalen Lernen und Unterrichten sind. Es fehlt an Infrastruktur, technischem Know-how, an Konferenzportalen, die dem Datenschutz gerecht werden und auch an Weiterbildungsmöglichkeiten für die Pädagogen. Aber jetzt soll immerhin in die Infrastruktur investiert werden.
Was sagt die Politik?
Heidi Radwilas ist unsere Korrespondentin im Landtagsstudio in Wiesbaden. Heidi, bisher keine übergreifende digitale Strategie in Hessen. Ist Corona jetzt der Weckruf für die Landespolitik?
Also ich würde sagen, definitiv, denn Corona hat ja mit dem Lockdown der Schulen ganz deutlich gezeigt, dass das hessische Schulsystem mit wenigen Ausnahmen ganz schlecht, muss man sagen, im Grunde genommen auf das digitale Lernen vorbereitet war. Ich muss vor dem Hintergrund auch mal ein Kompliment machen, also auch aus persönlichen Erfahrungen. Ich finde es echt erstaunlich, was Schulen, die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern hier in Windeseile auf die Beine gestellt haben in Sachen digitalem Lernen, obwohl es eben keine wirklich übergeordnete Strategie bisher gibt und gab. Das hat ja auch die Opposition sehr stark kritisiert. Ein großer Vorteil war, dass es das Schulportal in Hessen gibt und gab, diese digitale Lehr- und Lernplattform des Landes. Da konnten sich die Schulen relativ einfach anschließen und anfänglich, also vor Corona, da wurde das Portal vielleicht, sagen wir mal so, von einem Viertel der Schulen genutzt. Und es gab jetzt Zahlen, dass von Ende April die Zahl der Schulen, die das Portal nutzen, von dann 650 auf mittlerweile 970 erhöht wurde. Mhm. Also rund die Hälfte der hessischen Schulen mittlerweile nutzt das Portal. Das ist, finde ich, eine ganz gute Bilanz und zeigt, es geht voran, gezwungenermaßen. Aber das kann natürlich nur ein Anfang sein. Es gibt beim digitalen Lernen in Hessen viele Baustellen. Da muss auch Hessen, nicht als einziges Bundesland, aber auch Hessen, muss da deutlich nachdenken. nacharbeiten.
Interessant ist natürlich jetzt auch nochmal genauer hinzuschauen und zu fragen, was das Land jetzt konkret für die nächsten Wochen oder auch Monate in Sachen Digitalisierung plant.
Also es gibt einiges. Ich will mal ein paar Sachen rausgreifen. Der große Brocken in Anführungszeichen, den gab es und gibt es schon seit der Zeit vor Corona, nämlich der große Digitalpakt Schule, wo der Bund ja 5 Milliarden Euro in die Hand nimmt für die Digitalisierung der Schulen und Hessen bekommt hier 372 Millionen Euro davon, von dem Batzen und stockt das nochmal gemeinsam mit den Kommunen auf. Das sind dann 500 Millionen Euro, die für die Digitalisierung der hessischen Schulen bereitgestellt werden. Da kann man dann unter anderem so ein WLAN einrichten an der Schule oder eben auch an Lernplattformen arbeiten. Und jetzt aufgrund von Corona, da kommt nochmal etwas dazu, nämlich nochmal Geld vom Bund, 500 Millionen Euro extra macht der Bund nochmal locker, damit eben schnell digitale Endgeräte angeschafft werden können für Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keine Geräte haben. Also heißt insgesamt jetzt kurzfristig 42 Millionen für digitale Endgeräte in Hessen. Und kurzfristig heißt, das Geld soll nach den Wünschen der Landesregierung schon vor Beginn der Sommerferien Richtung Schulträger fließen. Das Problem dabei ist allerdings, die Landesregierung schätzt, dass so 80.000 bis 100.000 solcher digitaler Endgeräte gebraucht werden könnten in Hessen. Und der Markt ist leider leergefegt derzeit. Es geht noch eine Richtung jetzt kurzfristig in Lehrer- und Schülerweiterbildung und zwar ganz praktisch mit vielen Webinaren, die angeboten werden sollen, also quasi Seminare im Internet, um ganz schnell fit gemacht zu werden, auch fürs digitale Lehren und Lernen.
Das war Heidi Radwilas, unsere Landtagskorrespondentin. In Hessen starten die Grundschulen ja nun wieder mit regulärem Unterricht und viele hoffen, dass das nach den Sommerferien auch auf die weiterführenden Schulen ausgeweitet wird. Andere haben Angst davor, weil sie befürchten, dass die Schulen sich zu Infektionsherden entwickeln könnten. Das ist ja auch eine sehr schwierige Fragestellung, über die auch eine Debatte zwischen Virologen entbrannt ist.
Was sagt die Wissenschaft?
Ich habe Professor Stefan Becker dazu gefragt. Er ist der Leiter der Virologie an der Uni Marburg. Und ich wollte von ihm wissen, ob Kinder und Jugendliche wieder ganz normal in die Schule gehen sollen oder ob das zu gefährlich ist.
Insgesamt gesehen ist es notwendig, dass die Kinder wieder in die Schule dürfen und natürlich auch die Kinder in den Kindergarten. Und man muss jetzt nachsehen, wie man eben das Risiko minimiert, dass daraus Infektketten entstehen, die man dann hinterher nicht mehr einfangen kann. Indem man genau hinguckt, indem man früh testet bei solchen Kindern oder auch Lehrern, die symptomatisch werden und dann, wie das Gesundheitsamt immer macht, eben die Kontakte überprüfen und auch in Quarantäne schicken. Also man müsste dann einfach die Klasse, muss dann in 14 Tage in Quarantäne geschickt werden, wenn sowas passiert.
Also öffnen ja, aber mit Augenmaß. Das wäre aus Sicht des Virologen Stefan Becker im Moment der beste Weg. Und dabei auch auf den Schutz der Lehrer und Lehrerinnen achten. Aber, das sagt der Virologe Stefan Becker auch, es gibt kein Nullrisiko. Man kann es nur minimieren. Und wenn die Infektionen wieder ansteigen, dann müsse man eben auch sofort reagieren und den Schulbetrieb wieder zurückfahren.
Wenn jetzt die Anzahl der Infektionen eben deutlich hochgeht, dann muss man dagegen steuern und dann kann man das nicht unter diesen Normalbedingungen weiterlaufen lassen. Aber ich glaube, das muss man jetzt ausprobieren. Man muss jetzt genau hingucken und man muss schauen, wie groß ist die Gefahr denn tatsächlich, denn das kann man nicht wirklich vorhersagen.
Also nach den Sommerferien zurück zum Schulalltag, als hätte es Corona nie gegeben. Das geht aus virologischer Sicht nicht, das hat uns eben Professor Becker erklärt. Aber das funktioniert auch aus pädagogischer Sicht nicht. Ich habe mit Birgit Eickelmann gesprochen, sie ist Professorin für Schulpädagogik an der Universität Paderborn. Und sie sagt,
wenn wir in so ein sehr traditionelles Unterrichtsszenario verfallen, Frontalunterricht mit Hausaufgaben, das ist ja das Einzige, was vorstellbar ist, was nicht digital ist unter den momentanen Gegebenheiten. Dann wäre das eine starke Deprofessionalisierung. Wir würden viele Schülerinnen und Schüler hinter uns lassen. Und für mich ist das digital erweiterte oder angereicherte Lernen im Moment die einzige Hoffnung oder die einzige Chance, tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen.
Birgit Eickelmann versteht ganz ehrlich gesagt auch nicht, warum die Lehrkräfte nicht verpflichtet werden, sich neue digitale Kompetenzen anzueignen. Gerade in den Sommerferien wäre das doch ganz prima möglich.
Wir sind immer so vorsichtig und sagen immer, wir wollen die Lehrkräfte nicht verpflichten, bestimmte Fortbildungen zu machen. Aber ich denke, sich auf den Stand der Dinge zu bringen und wirklich neue Lernmethoden und Lernwege kennenzulernen. Bei jedem Arzt und jedem anderen Berufsbild wird das erwartet. Und ich denke, nichts sollte uns so wichtig sein wie die Bildung und Erziehung unserer nächsten Generation. Das hat auch für mich immer was mit Stabilität der Gesellschaft in einer digitalisierten Gesellschaft zu tun.
Lernen in der Krise muss lebendig bleiben, sagt Professor Eickelmann. Und das geht gut über digitale Angebote.
Ja, aber wie soll das umgesetzt werden? Jetzt wollen doch viele Bundesländer wieder zurück zum ganz normalen Schulbetrieb. Hessen hat das ab der kommenden Woche für die Grundschulen freigegeben und will nach den Ferien, dass alle Schulen wieder im Normalbetrieb laufen. Da ist dann vermutlich der Druck wieder weg, sich in Richtung digitales Lernen zu entwickeln.
Stimmt, und das ist schlecht, sagt die Pädagogikprofessorin, denn die Schulentwicklungsforschung zeige, dass Krisen gute Anlässe für Innovationen seien, aber eben nur dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und da sieht sie noch ziemlich viel Luft nach oben, allein schon bei der Ausstattung. In Dänemark beispielsweise habe fast jede Lehrkraft ein dienstliches digitales Endgerät. In Deutschland habe nicht mal jede Lehrkraft eine dienstliche E-Mail-Adresse. Und da muss die Bildungsadministration ran, sagt sie, denn niemand würde ja in Frage stellen, dass die Schulen den Schülern kostenfrei Bücher zur Verfügung stellen. Und durch Corona sei doch wirklich sehr deutlich geworden, dass ein digitales Endgerät ein Lerngerät sei, wie ein Buch. Also müsse auch jeder Schüler eins haben. Das sei gesellschaftliche und staatliche Verantwortung.
Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland mit digitalen Geräten auszustatten, das kostet rund 3,5 Milliarden Euro. Das hat der Lehrerverband ausgerechnet. Das ist schon eine Investition. Und die Hardware anschaffen, das reicht ja auch nicht. Da braucht es ja dann auch noch Strategien für die Infrastruktur in den Schulen und Lernplattformen, die dem Datenschutz entsprechen und letztlich ja auch ein Konzept für digitalen Fernunterricht.
Genau, und deswegen sagt Professor Eickelmann, muss es auf der Ebene der Bundesländer noch vor den Sommerferien einen runden Tisch geben mit Eltern, Schulleitungen, mit Lehrkräften und mit Schülerinnen und Schülern.
Und es macht wenig Sinn, dass alle Schulen quasi das Rad für sich selbst erfinden. Das ist ja auch so ein Grundlagenproblem, was wir im Bereich der Digitalisierung haben. Wenn jede Schule sich ein eigenes Medienkonzept überlegen muss und fängt bei Null an, dann ist das einfach etwas, was keinen Sinn macht, weil es gibt Forschungsergebnisse. Es gibt Vereinheitlichungen in Ausstattung oder in Support, die einfach Sinn machen. Und was wir in Deutschland einfach feststellen, wir bleiben dann, wenn wir so verfahren, dass wir quasi alles offen lassen und keine Regelung von außen vorgeben, dann bleiben wir immer an den technischen Fragen hängen.
Ein Masterplan für alle Schulen in Deutschland. Da höre ich doch jetzt schon den Aufschrei. Nicht nur wegen der föderalen Ordnung, weil ja jedes Bundesland seine eigene Bildungspolitik betreibt, sondern auch, weil jede Schule andere Voraussetzungen hat.
Ja, ich höre den Aufschrei auch und zwar ziemlich laut. Aber Birgit Eickelmann sagt, holt alle an einen Tisch, auch die Schulleitungen. Die werden nämlich oft vernachlässigt. Und das sei schlecht, weil sie der Dreh- und Angelpunkt sind, damit die Schulen sich eben auf den Weg machen. Und bei solch einem runden Tisch können die vielen Ideen einfließen, die ja jetzt in der Krise auch schon entstanden sind.
Da ist vermutlich Dazulernen und Abgucken bei anderen angesagt. Nur wo? Also das Bildungsangebot für Lehrkräfte ist leider ziemlich überschaubar. Auf der Seite der Hessischen Lehrkräfteakademie, die für die Lehrerfortbildung zuständig sind, finde ich mit Blick auf digitales Lernen Links zu YouTube-Tutorials, aber kein einziges Seminar.
Ja, Twitter, habe ich gelernt, ist solch eine Möglichkeit abzugucken. Und schon vor der Krise haben sich unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer Lehrkräfte aus ganz Deutschland vernetzt. Und dieser Hashtag Twitter-Lehrerzimmer ist wie ein Sammelsurium neuer Lernmethoden. Und Bob Blume twittert seit Jahren unter dem Namen Netzlehrer. Eigentlich unterrichtet er Englisch, Deutsch und Geschichte an einem Gymnasium in Baden-Württemberg. Aber Blume hat mir erzählt, er nutzt das Twitter-Lehrerzimmer, um seine didaktischen Ideen rund um das digitale Lernen mit anderen zu teilen, aber auch zu erweitern. Und er sagt schon lange, digitales Lernen funktioniert völlig anders als normaler Unterricht.
Also ich gebe mal ein Beispiel. Ein Buch ist festgeschrieben. Das hat Vorteile, zum Beispiel, dass das redaktionell lektoriert ist. Aber damit kann ich nichts machen. Wenn ich einen Blogbeitrag habe oder selber Produzent eines Blogs bin, dann kann ich nicht nur Kommentare aufnehmen, zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern oder dem Lehrer, sondern kann über die Kommentare hinaus dann meinen Beitrag umwandeln, erweitern, erarbeiten.
Digitaler Unterricht ist also viel mehr als nur ein Paket mit Arbeitsblättern oder die Kopie einer Buchseite per Mail. Es bedeutet einfach eine ganz andere Arbeitsweise und Lehrer und Lehrerinnen und Schülerinnen übernehmen auch neue Rollen.
Das heißt, der Lehrer hat durchaus oder die Lehrerin hat durchaus die Möglichkeit, Hilfestellungen beim Lernen zu geben, aber eben nicht als derjenige, der vordefiniert, was richtig und was falsch ist, auch wenn das natürlich trotzdem noch Teil des Jobs ist, sondern als derjenige, der den Prozess des Lernens, des Erfahrens und des Herausarbeitens eben begleitet.
Das ist, glaube ich, auch das, was oft missverstanden wird, dass digitales Lernen nicht bedeutet, einfach Arbeitsblätter einzuscannen und auf eine Plattform zu stellen und auch genauso wenig die Kinder dem Tablet zu überlassen, sondern dass die Rolle von Schülern und Lehrern anders gedacht wird, genau wie neue Wege des Lernens und des Arbeitens zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren.
Genau, und wenn man so arbeitet, dann ist es auch kein Problem, Teile des Unterrichts oder des Arbeitens nach Hause zu verlegen. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir hier alle Schulen mitnehmen?
Das ist total schwierig, aber wenn Interesse und Bereitschaft da sind, etwas zu verändern, dann kann das auch funktionieren. Und zwar auch sehr spontan aus so einem Corona-Moment heraus, wo einfach der bisher bekannte Unterricht nicht mehr möglich ist. Ich habe das am Beispiel der IGS Kalbach-Riedberg in Frankfurt erlebt. Meine jüngste Tochter geht dort auf die Schule und mir war aufgefallen, dass die Schule ziemlich schnell auf digital umgestellt hat. Es gab fast von Anfang an tägliche Videokonferenzen und das hessische Lernportal Moodle war auch schnell befüllt. Und innerhalb kurzer Zeit hat meine Tochter zu Hause selbstständig gearbeitet. Das ist ein ziemlicher Unterschied zu der Schule meiner anderen Tochter. Deshalb habe ich mit den Schulleiterinnen der IGS Kalbach-Riedberg gesprochen, weil ich gerne wissen wollte, wie sie das gemacht haben. Das war ja quasi ein Kopfsprung ins Digitale. Die stellvertretende Schulleiterin Mareike Klaunflügel, die hat mir erzählt, dass eine der großen Herausforderungen war, welche Materialien die Schüler bekommen sollen.
Man ist was anderes gewöhnt und plötzlich muss man das sozusagen in völlig neue Lernformen übersetzen. Und das bedeutete auch für uns einen ganz intensiven Lernprozess in den letzten Wochen. Also, und das parallel, weil wir nämlich dann am Anfang ganz viel eben digital reingeladen haben, Aufgaben gestellt haben und dann teilweise noch angelehnt an das, was wir von vorher kannten. Und bei unserem neuen Projekt zum Beispiel ist es jetzt so, dass wir nach den Osterferien also dann gestartet haben. Das haben wir schon komplett in Moodle organisiert. Das heißt, die Aufgaben stehen auch komplett online. Die Kinder arbeiten komplett an ihren Aufgaben online mit Kurzfilmen, mit Höraufgaben und so weiter, sodass das Lernen an der Stelle auch ganz anders funktioniert als vor der Corona-Zeit.
Faszinierend. Es geht also doch und zwar in ziemlich kurzer Zeit sogar.
Geht, wobei man sagen muss, dass die Voraussetzungen an der Schule insofern auch sehr günstig sind, dass es sich um eine reformpädagogische Schule handelt, die gerade im Aufbau ist. Also die Schule ist noch relativ klein und es gibt ein sehr engagiertes Kollegium mit hoher Bereitschaft, Dinge eben auch mal anders zu machen. Es geht an dieser Schule grundsätzlich um die Frage, wie Schüler und Schülerinnen gut lernen können. Und da fließen jetzt die Erfahrungen mit ein, die man bisher mit dem digitalen Arbeiten gemacht hat. Und da denkt Schulleiterin Susanne Göhlitzer auch über den geeigneten Ort fürs Lernen nach.
Es gibt tatsächlich jetzt im Moment Kinder, die zu Hause viel bessere Ergebnisse bringen als hier in der Schule. Das heißt ja nicht, dass die Schule überflüssig ist, aber für einen bestimmten Arbeitszusammenhang ist das besser für diese Kinder. Und dann haben wir natürlich auch Kinder, die können zu Hause gar nicht lernen. Für die zum Beispiel haben wir jetzt so Angebote, dass sie einzeln kommen können. Also wir wollen noch genauer darüber nachdenken. Wenn die Kinder, wenn sie jetzt auch älter werden und dann 14, 15, 16 werden, dass sie noch genauer sagen können, wenn ich das zu Hause besser kann, dann kann ich es auch zu Hause machen.
Also immer die Frage im Mittelpunkt, wo und wie können Kinder am besten lernen? Und das ist ja von Kind zu Kind sehr verschieden. Und da bietet das Digitale eben die Möglichkeit, passende Aufgaben zusammenzustellen oder den passenden Lernort zu wählen oder eben den richtigen Zeitpunkt. Und das Beste daran finde ich ja, die Kinder und Jugendlichen lernen nebenher auch noch eine Reihe digitaler Fähigkeiten. Es ist ja immer die Rede von den Digital Natives, aber viele Kinder und Jugendliche wissen überhaupt nicht, dass sie mit ihrem Smartphone und ihrem Tablet noch ganz andere Dinge anstellen können, als Freunden Nachrichten und Bilder zu schicken. Dass man zum Beispiel Filme auch prima für den Unterricht erstellen kann. Das hat man auch an der IGS Kalbach-Riedberg festgestellt und das nutzt man jetzt.
Also mehr Spaß und vor allem eine gute Möglichkeit, auch guten Unterricht in Corona-Zeiten zu gestalten. Klingt jetzt aber so, als würde das alles super laufen an der Schule deiner Tochter.
Nein, so ist es natürlich auch nicht. Das fängt ja schon mal damit an, dass im Moment alle Kinder mit ihren privaten Geräten arbeiten und da haben eben nicht alle eins. Da muss auch nachgelegt werden und dann braucht es auch ganz dringend WLAN an der Schule. Damit man auch dort gemeinsam digital arbeiten kann und das Digitale weiter ausbauen, für den Fall, dass es auch nach den Sommerferien nicht mit 100% Präsenzunterricht weitergehen kann. Da sind wir jetzt noch im Bereich der Wünsche und da hat Susanne Göhlitzer, die Schulleiterin, noch einen ganz anderen, einen ganz analogen Wunsch. Eine Schulkrankenschwester, die in Corona-Zeiten Eltern und Schüler berät und auch mal einschätzen kann, ob man mit Kopfschmerzen und Husten besser zu Hause bleiben sollte oder eben nicht. Solche Schulkrankenschwestern gibt es in Hessen ja auch als Modellprojekt.
Überhaupt ist das Analoge ja auch nicht weg oder wird als schlecht angesehen, wenn wir von digitalem Unterricht reden. Das ist ja eine Lernmöglichkeit, also wie ein Stift in einem Mäppchen, eben ein Werkzeug von mehreren. Das muss man auch immer wieder sehen. Der Lehrer, die Lehrerin ist nicht weg oder unwichtig, sogar ganz im Gegenteil.
Nein, überhaupt nicht. Es ist halt ein anderes Verständnis von Lehrern und auch ein anderes Selbstverständnis, so wie es Mareike Klauenflügel bei sich und bei ihren Kolleginnen wahrnimmt.
Also für uns geht es als Lehrkräfte eher um eine Begleitung des Lernprozesses. Und natürlich erklären wir den Kindern auch Dinge, wenn sie Fragen haben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dafür braucht es auch manchmal die wissende Person, die mir etwas erklärt. Aber dass wir tatsächlich zentrale Phasen haben, in denen die Kinder vor uns sitzen und wir ihnen was erklären, in einer Gruppe von 25, das kommt bei uns eigentlich nicht vor.
Daran kann man aber auch vielleicht sehen, dass Schulen, die auf einzelne Schüler blicken und die sogenannte Binnendifferenzierung kennen und leben, dass die sich insgesamt leichter tun mit dem Digitalen, weil man sich damit so gut an einzelnen Schülern orientieren kann, beziehungsweise die Interessen der einzelnen Schüler gezielter ansprechen kann.
Ja, ich denke auch, solche Schulen bzw. Konzepte sind sicher im Vorteil, aber letztlich zählt vor allem der Wille, das umzusetzen. Und zwar nicht nur, weil es in Corona-Zeiten Lernen leichter macht, sondern auch, weil es insgesamt das Lernen mehr an den Bedürfnissen und Fähigkeiten des einzelnen Kindes orientiert. Also das wäre jetzt vor allem wichtig, um das Digitale mal voranzubringen, den Willen dazu und eben auch die technischen Voraussetzungen, Software und Hardware für Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen und das Know-how, damit umzugehen.
Und da wäre die aktuelle Situation, dass wir wegen einer Pandemie gerade über neue Lernwege reden müssen, ja eine gute Chance, etwas weiterzukommen. Viele sind nämlich aufgewacht, Eltern genauso wie Lehrer und Lehrerinnen, Politiker, Politikerinnen. Und Geld wäre ja auch abrufbar.
Und was jetzt?
Jetzt kann es also losgehen. Das wünscht sich Christiane Wopen, die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Als ich mit ihr sprach, war sie sehr verwundert darüber, dass es bis heute keine flächendeckendere, also bundesweite strategische Planung gibt. Also was Software und Hardware angeht, aber auch didaktische Konzepte für Unterricht in Zeiten der Krise. Es gäbe doch so viele Ideen, den Digitalen mit dem Analogen, also dem Präsenzunterricht, zu kombinieren. Und was sie wirklich besorgt ist, dass Bildung ihrer Meinung nach zu sehr von oben nach unten verstanden wird, statt auf Augenhöhe zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schüler und Schülerinnen. Und das habe die Krise sehr deutlich gemacht. Also, dass Schüler und Schülerinnen als eine nicht ausdifferenzierte Masse mit Informationen befüllt werden, dass sie lernen, um zu leisten und in Klausuren abzuliefern. Und das sei längst nicht mehr zeitgemäß.
Dass Bildung ein dialogischer Prozess ist, dass er etwas mit Begegnung zu tun hat, dass es ein Hin und Her ist, ein Für und Wider sowieso auch, aber auch eine Begegnung mit dem Lehrer, mit den Schülern, dass sich das zu Hause fortsetzt, unter Freunden fortsetzt, dem wird zu wenig Rechnung getragen.
Lehrkräfte und Politiker sollten jetzt also die Chance nutzen, um über den Bildungsbegriff in Deutschland und die Rollen im Bildungssystem nachzudenken. Bildung müsse eben mehr als Begegnung verstanden werden, als Entdeckungsreise und nicht nur als Informationsvermittlung, meint die Ethikerin Christiane Wopen.
Dass Bildung und auch das Bemühen, das eigene Bemühen um eine eigene Bildung, immer auch etwas damit zu tun hat, dass man sich selbst auf den Weg macht und nicht nur anderen folgt. Das ist ja für eine freiheitliche Ordnung, eine freie Gesellschaft von ganz zentraler Bedeutung. Denn es geht ja auch einher mit der Verantwortung. Und wir sehen es ja auch jetzt in dieser Krise, dass die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger ganz enorm gefordert ist. Und das hängt immer auch mit Bildung zusammen.
Also das ist doch eine der großen Lehren aus Corona. Es braucht Bildung und zwar ganz individuelle Bildung. Und dafür ist Lern- und Unterricht, der die digitalen Möglichkeiten mit einbezieht, besonders gut geeignet. Und zwar in Zeiten mit und in Zeiten ohne Corona.
Nur, dass wir auf diesem Weg noch nicht so richtig weit sind. Aber jetzt ist auf jeden Fall schon mal das Bewusstsein gewachsen. Und es sind auch mehr Gelder da, die die Schulen auch abrufen können, um die technische Ausstattung und vielleicht auch Schulungen finanzieren zu können. Also ich würde sagen, es kann losgehen.
Das war der vorerst letzte Teil unserer Serie Normal war gestern, Ideen für ein Leben mit Corona. Den Podcast zu dieser und den anderen Sendungen der Serie gibt es in der ARD Audiothek und unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.
Und ich bin Petra Buberg.